Manchmal haben Leute mir nicht geglaubt tatsächlich, wenn ich denen das gesagt habe, dass ich nicht gut sehe, weil die dachten so, ja, du hast ja keinen Blindenstock.
Du machst mit deinen 5% deutlich mehr als manche mit ihren 100, muss man wirklich mal sagen.
Wenn es da irgendwie einen Weg irgendwann gibt, würde ich mich natürlich mehr als freuen, nochmal wieder im Leben mehr sehen zu können.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Das Jahr neigt sich schon wieder zu einem Ende entgegen, aber da sind wir nochmal mit unserem Selbsthilfe-Podcast Help FM und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast, der ja bei nicht ganz so schönem Wetter heute den Weg aus Berlin, ist ja nicht so weit, nach Potsdam gefunden hat. Malik nämlich, und Malik leidet leider unter einer sehr seltenen Erkrankung. Genau genommen sind es sogar 3 Erkrankungen, die ihn betroffen haben, als er so ungefähr, ja, 19, 20 war. Wird er uns gleich alles erklären. Und eine davon wirklich sehr heftig, aber wie er damit klarkommt, wie er trotzdem die Lust am Leben nicht verliert, sondern ganz im Gegenteil auch anderen helfen will, das wird er uns jetzt gleich in dieser Folge erklären. Mein Name ist Oliver Geldenert. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Malik, du bist bei uns und die letzte Erkrankung, die dich jetzt halt doch sehr einschränkt, heißt LHON. Und davor war es eine Hauterkrankung, die auch nicht so viele betrifft. Dann hast du Multiple Sklerose bekommen, mein Gott. Und dann auch noch diese Augenerkrankung LHON. Vielleicht kannst du uns da mal kurz mit reinnehmen, bevor wir dann deine ganze Geschichte aufschlüsseln. Fangen wir mal gleich mit den Augen an. Also wie geht's dir momentan? Wie viel kannst du sehen? Und was ist diese Erkrankung?
Ja, also erstmal schön, dass ich hier bin. Hallo Oliver und hallo liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Bezüglich meiner Augen, also die Erkrankung heißt Lebersche Hereditäre Opticus Neuropathie, kurz LHON. Das hat ja Oliver schon richtig gesagt. Und bei der Erkrankung ist es so, dass sie sehr selten ist. Also sprich, in Deutschland sind ca. 2.500 Menschen davon betroffen. Es sind primär junge Männer. Also 90% der Erkrankten sind Männer. Es ist ein Gendefekt im mitochondrialen Erbgut, also sprich in den Energiekraftwerken der Zellen. Wenn man von dem Gendefekt betroffen ist, ist bei Männern die Wahrscheinlichkeit 50%, dass es ausbricht, und bei Frauen nur 10%. Daher sind auch Männer deutlich mehr betroffen. Es wird davon ausgegangen, dass es was mit dem Testosteron zu tun hat, aber das ist, glaube ich, hier nicht relevant. Genau, ich bin im Oktober 2019, hatte ich erste Symptome mit der Augenerkrankung. Da bin ich aufgewacht, ich war damals in New York und konnte auf dem rechten Auge auf einmal nicht richtig sehen. Es war so, als ob ich Schlaf im Auge hätte, und ich hatte erst mir mein Auge ausgewaschen und dachte, irgendwie, das geht jetzt weg. Ja, dadurch, dass ich halt schon die MS als Vorerkrankung hatte, dachte ich vielleicht, habe ich eine Sehnerventzündung. Und dann wurde ich über die nächsten Monate, als ich dann wieder in Deutschland war, eine Woche später, wurde ich dann mit Cortison therapiert, dann auch nochmal im November und dann Anfang Januar, also insgesamt 3 Cortison-Stoßtherapien, bis dann durch eine Idee meiner Augenärztin die Diagnose LHON in den Raum gestellt wurde, weil sie vorher eine Schulung hatte dazu. Mhm. Und ja, dann wurde ein Gentest veranlasst. Das hat dann etwas länger gedauert, weil Weihnachten und Silvester dazwischen lag. Dann ist halt rausgekommen, dass ich an dieser seltenen Augenerkrankung erkrankt bin. Und damals hat dann auch schon die akute Phase begonnen, weil es ist meistens so, dass ein Auge beginnt und 2 bis 3 Monate das andere Auge nachzieht. Und es war dann bei mir auch der Fall, dass dann neben dem rechten auch das linke begonnen hat, schlechter zu werden. Und dann ist ja so innerhalb von 4 bis 6 Wochen mein sehr gutes Sehvermögen, was ich immer hatte. Also ich habe immer wirklich Adleraugen gehabt. Innerhalb von 4 bis 6 Wochen rapide runter, dass ich jetzt ein Sehvermögen auf dem linken Auge von 5% habe, also sprich das Auge, was später begonnen hat, und das Auge, was zuerst begonnen hat, da bin ich quasi blind, also dort nehme ich nur so Handbewegung vom Auge wahr. Ja, das ist jetzt seit, sag ich mal, 4 Jahren, 9 Monaten gleichbleibend. Man kann sagen, gut oder schlecht. Ich sage gut, weil ich weiß, es hätte auch noch schlechter werden können. Und mit meinen restlichen 5%, die ich jetzt sehe, komme ich trotzdem sehr gut klar.
Aber das ist doch Wahnsinn, ja. Also auf dem rechten Auge siehst du fast gar nichts mehr. Auf dem linken also nur noch 5%. Und das ging ja relativ schnell. Also ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich Panik bekommt dann, ne, plötzlich.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil man ja nicht weiß, wann es endet, schlechter zu werden. Weil bei der Erkrankung ist es so, dass man einen Tiefpunkt irgendwann erreicht. Aber der Tiefpunkt hätte halt auch bei 2% oder bei kompletter Blindheit liegen können. Und ich hatte natürlich sehr große Angst davor, komplett blind zu werden. Auch wenn ich heute davon überzeugt bin, dass ich damit auch klargekommen wäre. Mhm. Aber ja. Auch wenn 5% wenig klingen, komme ich halt mit 5% trotzdem irgendwie durchs Leben. Ich meine, ich bin ja, kann damit, bin selber überrascht. Ich habe mich ja damit nie beschäftigt, was man alles noch gut hinbekommt, trotz, sag ich mal, 5% Sehvermögens auf einem Auge. Ja, deswegen bin ich da sehr dankbar für und sage auch, ich sehe immer noch gut mit meinen 5%, anstatt, oh, ich habe nur 5% und jammer rum. Also deswegen bin ich immer noch sehr, sehr dankbar für diese 5%.
Also das ist doch schon mal eine sehr gute Einstellung wie mit dem Glas Wasser, ne? Also es ist für dich halb voll und nicht halb leer. Würdest du denn sagen, dass dieser Punkt, der Tiefpunkt schon erreicht ist, weil du ja gesagt hast, es hätte schlimmer kommen können? Also glaubst du, dass es nicht schlimmer wird, dass du da wenigstens das jetzt so behältst?
Ja, also rein von der Erfahrung, dem Erkrankungsbild, ist es tatsächlich so, dass man irgendwann den Tiefpunkt erreicht. Und gerade in der Anfangszeit war ich sehr oft in einer Augenklinik und wurde immer wieder mein Visus gemessen, also mein Sehvermögen. Und der hat sich dann im April 2020 eingependelt. Also sprich, seitdem ist es nicht mehr schlechter geworden. Und dann hat man quasi, also auch vom Gefühl her sehe ich seit März, April 2020 irgendwie gleichbleibend gut. Ja, deswegen hoffe ich auch, dass es so bleibt. Also es gibt eigentlich keine Fälle, wo es sich dann nochmal nach Jahren auf einmal wieder Zeitraum verschlechtert hat. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass so wie ich jetzt sehe, ich erstmal hoffentlich die nächsten Jahrzehnte sehe, wenn nicht sogar irgendwann wieder besser.
Gibt es Hoffnung, ja?
Na, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber also aktuell gibt es von der Therapie her keine Hoffnung. Aber es gibt ja, ich sehe zwei Punkte. Einmal, dass es neue Therapien irgendwann auf den Markt kommen könnten. Mhm. Sowohl Therapien, die entwickelt werden oder auch neue, es gibt ja auch in dem Punkto Transplantationen, vielleicht irgendwann Hoffnung, dass man dort irgendwas transplantiert bekommt, aber auch technische Hilfsmittel, dass man irgendwann, ja, vielleicht in 20 Jahren, ich bin jetzt 26, werde 27, so eine Art Kontaktlinse sich reinmacht, mit der man einfach nochmal schärfer und besser sieht. Also ich denke, dass in den nächsten 55, 60 Jahren, die ich vielleicht noch leben werde, dort noch einiges an Innovationen auf den Markt kommen wird. Mhm. Und das ist die Hoffnung.
Ja, genau. Es ist halt eine sehr seltene Erkrankung, hast du ja schon gesagt. Und das heißt ja immer, dass dann die Pharmaindustrie kein Interesse großartig hat. Das haben wir immer bei diesen seltenen Krankheiten, weil der Markt zu klein ist zu forschen, also da Millionen Gelder reinzugeben. Da sieht es schlechter aus, aber KI könnte dir helfen. Wir haben ja technischen Fortschritt, der ja überhaupt noch nicht ermessbar ist, was alles möglich sein wird. Vielleicht sogar Verschmelzung, Mensch, Maschine sind ja alles so, teilweise die Fantasien, und da hast du schon recht, da könnte vielleicht für dich auch eine Hoffnung sein. Das werden wir dann sehen. Auf alle Fälle ist schon mal toll, dass du deinen Lebensmut nicht verloren hast, denn es ist ein schwerer Schicksalsschlag natürlich, wenn man da plötzlich die ewige Dunkelheit hat. Ne? Also es will einfach nicht Tag werden, man sieht nichts. Und jetzt beginnt aber deine Leidensgeschichte ja schon früher. Also eigentlich geh mal davon aus, du warst wahrscheinlich ganz normal als Kind, als Jugendlicher, als Heranwachsender, ne? Hattest Träume, Pläne für dein Leben, und dann kam ja als erstes dir eine Hautkrankheit in die Quere.
Ja, also es war tatsächlich zu Ende meiner Schulzeit im Abitur, dass ich halt an dieser seltenen Hauterkrankung erkrankt bin. Also die heißt Acne inversa, das ist tatsächlich gar keine seltene Erkrankung. Da haben sich Abszesse quasi gebildet, insbesondere unter meinen Armen. Ja, die sind dann halt schmerzhaft durch die Haut durchgebrochen, und am Anfang, sag ich mal, waren sie noch klein, aber so gerade Anfang 2018 wurden sie immer größer, bis dann halt zu dem Punkt, dass ich halt einfach wirklich dauerhaft Schmerzen hatte und ich operiert werden musste dann im August 2018 dann. Ja, das war auch keine leichte Zeit. Das war mein erster Kontaktpunkt halt, dass ich als davor immer gesunder Mensch, also ich habe auch in der Schule nie gefehlt, weil ich immer irgendwie gesund war und irgendwie nie auch irgendwie krank im flachen Bett lag oder was auch immer. Aber so richtig mit Erkrankungen und Krankenhaus auch zu tun hatte. Ich war davor nie im Krankenhaus, nur bei meiner Geburt. Hatte halt irgendwie nie Berührungspunkte damit. Und dann durch diese OP, auf die dann noch eine zweite OP folgte und eine Hauttransplantation und am Ende noch ein Wundheilungsprozess quasi, dass die Wunden dann verheilt sind über 4 Monate, war ich quasi einmal wöchentlich im Krankenhaus, damit sich der Prozess angeschaut werden konnte, wie die Wunden verheilen. Denn mir wurden dann quasi bei der OP beide Achselhöhlen großflächig rausgeschnitten mit den entsprechenden Abszessen, damit das einmal komplett von unten wieder neu hochwachsen kann. Aber man kann sich ja vorstellen, wie lange schon manchmal so ein Schnitt braucht zu heilen. Aber wenn jetzt da alles einmal großflächig rausgeschnitten wird und offen ist, dann, ja, wie gesagt, am Ende waren es 4 Monate, bis es alles zugeheilt war. Und ja, 4 Monate, die auch wirklich nochmal sehr schmerzhaft waren. Ja, da bin ich aber auch gestärkt dann am Ende rausgekommen. Es war wirklich ja auch nicht immer leicht, weil wie gesagt, man halt gehofft hat, es verheilt schneller und wie gesagt auch sehr schmerzhaft war. Hat auch 2-3 Mal wirklich sehr dran zu knabbern, aber am Ende habe ich da wirklich mein Optimismus behalten und dann, als es verheilt war, dachte ich jetzt habe ich meinen Teil im Leben irgendwie erstmal gehabt mit Erkrankungen und jetzt kann ich mein Leben nochmal mit so einem Neujahr angehen und gesund und mit vielleicht einem gewissen Anteil an Reflexion und Reife, die ich gewonnen habe, und bin ins Jahr 2019 reingestartet, dann halt ohne Schmerzen, ohne Wundheilung und dachte, ja, jetzt geht's bergauf. Ja, das war dann für ein gutes halbes Jahr so, weil ich dann im Sommer 2019 mit der Diagnose Multiple Sklerose konfrontiert wurde. Die wurde wiederum diagnostiziert, weil ich halt ja so Kribbeln in im rechten Bein hatte und in der Hand und Wahrnehmungsstörungen. Und da hat meine Augenärztin damals auch, bei der war ich auch, weil ich da so ein bisschen Doppelbilder gesehen habe, mich dann in die Berliner Charité überwiesen, wo dann nach 3 Tagen festgestellt wurde, aufgrund der MRT-Bilder und der anderen Werte, dass ich halt eine Multiple Sklerose habe. Und das war natürlich dann mit, damals war ich 21, auch ein großer Schock, nachdem man quasi ein halbes Jahr irgendwie gedacht hat, man ist jetzt gesund und hat seinen Krankheitsteil irgendwie überstanden und startet jetzt durch. Und jetzt mit so einer Diagnose konfrontiert zu werden, war auf jeden Fall nicht leicht im ersten Moment. Hat einem natürlich auch Angst gemacht. Aber ich glaube, dass ich mit der Diagnose trotzdem gut umgegangen bin, weil ich halt vorher schon dieses harte Jahr 2018 hatte. Und hatte dann auch damals eher so eine Trotzreaktion wie, nee, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und jetzt erst recht. Und das war aber natürlich auch für mich und meine Familie aber dennoch ein harter Schlag. Das muss man aber auch festhalten.
Auf alle Fälle. Also von einer in die nächste. Und Multiple Sklerose, nur nochmal zur Erklärung, ist ja so eine Entzündung des Nervensystems, ne, das dann auch Hirn und Rückenmark und so weiter betroffen kann. Man hat so ein Kribbeln in den Fingern, an den Beinen, hast du ja sicherlich auch gespürt. Und das kann dann sogar bis hin zu Lähmungen führen, im schlimmsten Fall. In jedem Fall ja auch eine Einschränkung. Kann natürlich auch sogar mit der medikamentösen Behandlung, wissen wir nicht genau, deiner Lymphdrüsen und dieser Sache an den Achselhöhlen zusammenhängen. Auf alle Fälle hattest du dann diese Erkrankung. Und damit war ja im Grunde jetzt erstmal deine Lebensplanung unterbrochen, oder? Also du wolltest ja mal ursprünglich so in die Immobilienbranche einsteigen. Und plötzlich warst du ja erstmal an dein Zuhause gekettet, nehme ich an, oder? Oder wie war das?
Nee, tatsächlich. Also ich habe die Diagnose bekommen dann im Juli 2019, Anfang August in dem Dreh und wurde mit Cortison therapiert und dann ging es mir auch erstmal wieder besser. Und wie gesagt, ich hatte so eine Trotzreaktion. Also ich habe dann auch im Oktober mit meinem Studium weitergemacht. Also ich habe immer die Semesterferien genutzt, um in Krankenhausaufenthalte.
Was hast du damals studiert?
BWL. Ich habe ein fertiges BWL-Studium auch am Ende abgeschlossen. Da, wie gesagt, so eine Trotzreaktion, dass ich gesagt habe, nee, jetzt erst recht. Ich werde mir meinen Arsch aufreißen und mir Mühe geben, ein Vorbild zu sein, dass man trotz MS irgendwie ein super Leben und erfolgreich im Beruf sein kann. Und dort war ich wirklich noch so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt ziehe ich total durch und habe dann auch das kommende Semester, also das Wintersemester 1920, war dann auch wirklich im kompletten Studium mein bestes Semester, was ich dann noch hatte, weil ich mich da wirklich, ja, so fast als Ablenkung wahrscheinlich, die Zeit genutzt habe, dann um zu lernen, mich auf die Prüfung vorzubereiten und habe dann da wirklich meine ganze Energie da reingepackt, wobei da ja schon parallel das angefangen hat mit den Augen, dass sie wieder schlechter wurden, also das war ja damals nur das rechte Auge. Und wie gesagt, es hat parallel schon damit angefangen und das war auch eine sehr stressige und Zeit, die auch natürlich von Angst geprägt war, weil man jetzt auch wieder dachte, warum fängt das mit den Augen schon wieder an?
Aber gibt es da einen Zusammenhang? Also wie viel Zeit liegt denn dazwischen, zwischen Ausbruch von MS und dann der Augenerkrankung, LHON?
Also Ausbruch von MS kann ich nicht sagen, aber Diagnose, ne? Also dann, als ich diagnostiziert wurde, war ja wie gesagt Ende Juli, Anfang August so in dem Dreh und 2 Monate später, also sprich Anfang Oktober, hat das auf dem rechten Auge angefangen.
Also schon relativ eng.
Relativ eng zusammen. Und da lag natürlich auch von den Ärzten die Vermutung nahe, dass es wieder aufgrund der MS war. Und deswegen wurde ich halt mit Cortison therapiert. Und ich kam damals aus einem Amerika-Aufenthalt. Ich war 4 Wochen in den USA gewesen in meinen Semesterferien. Wollte auf jeden Fall das auch machen. Es war mir auch wichtig, obwohl ich gerade diese Diagnose bekommen habe, auch für mich als jungen Menschen da irgendwie meine Selbstständigkeit zu wahren, habe ich auch eine schöne Zeit gehabt. Aber ich kam dann halt wieder und dann wieder ins Krankenhaus. Und dann war es immer so, ich hatte vormittags die Vorlesung, bin nachmittags in die Charité gefahren und habe dann irgendwie nach den Vorlesungen eine Cortison-Infusion abgeholt. Es war halt eine stressige Zeit und dann wurde es nicht besser. Dann habe ich im November nochmal Cortison bekommen und dann auch nochmal Anfang Januar. Aber da hatte schon meine Augen erst dann den Verdacht mit der LHON halt in den Raum gestellt. Aber dadurch, dass der Genbefund noch nicht da war und es noch nicht 100% klar war, wurde halt nochmal mit Cortison therapiert. Und ich habe halt da innerhalb von 4 Monaten also wirklich eine unfassbar hohe Menge an Cortison bekommen.
Boah, ist und, aber auch nicht gut, ne?
Ja, und Cortison ist tatsächlich auch, also Cortison ist zum einen, hat es eine gute Wirkung, aber es hat auch eine sehr schlechte Wirkung, weil wirklich man ja auch so viel Wasserablagerung im Körper bekommt, dass man wirklich extrem, also so alles spannend, ne? Also mein ganzer Oberkörper hat irgendwie wehgetan. Ich habe da wirklich extrem hohe Mengen bekommen, also am Ende, im Anfang Januar 2020, da bei meiner letzten Cortisongabe, da habe ich über 5 Tage hinweg jeweils jeden Tag 2 Gramm bekommen. Oh. Also sprich 10 Gramm in 5 Tagen. Ich glaube, jeder Mensch, der jetzt zuhört und sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass es sehr, sehr viel ist.
Das sollte die Entzündung hemmen, ne? Im Kopf.
Ja, genau, weil sie dachten, dass die Augen halt entzündet sind. Und, und dann wollten sie halt immer höher gehen, damit sie diesen Entzündungsprozess immer auch in den Augen rückkoppeln. Aber das hat ja gar nichts. Wie gesagt, hat nicht funktioniert. Hat es auch nicht verschlimmert wahrscheinlich. Also kann man, weil eigentlich Cortison das nicht auslöst. Aber dann kam halt raus, ne, dass es die seltene Erkrankung LHON ist. Und dann wurde ich mit den dafür zugelassenen Tabletten therapiert, die aber leider bei mir halt nichts gebracht.
Da ist aber die Forschung auch nicht weit, ne? Also da gibt es eigentlich gibt es dagegen noch nichts so richtig.
Nee, es gibt, wie gesagt, ein zugelassenes Präparat. Das sind Tabletten, die man über 2,5 Jahre nehmen soll, wenn man Erkrankung diagnostiziert wird. Ja, ich kenne aber wenige, bei denen es überhaupt was geholfen hat. Deswegen ist auch so die Frage, ob das nicht die Leute, bei denen es was geholfen hat, sowieso die Leute sind, weil in einigen Fällen gibt es eine Spontanerholung und ob die Leute, bei denen, wie gesagt, es sich spontan erholt hat, nicht auch die sind, bei denen die Tabletten dann gewirkt haben.
Ja,
deswegen, und weil da halt mit einer Therapie schon vorhanden ist, ist halt der Ansatz daran, weiter zu forschen, natürlich nicht so groß, dort die Motivation reinzustecken, da jetzt Millionen über Millionen reinzustecken und neue Studien.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Du sagtest vorhin nur, es sei auch genetisch bedingt. Also bedeutet das, dass, also erstmal wäre es ja dann ja Schicksal, Veranlagung. Hat jemand das in deiner Familie?
Tatsächlich, also den Gendefekt habe ich vererbt bekommen tatsächlich. Also die LHON.
Der hat das begünstigt offenbar, ja.
Aber es hatte vorher noch keiner in der Familie, daher wussten wir das auch.
Hätte es auch nicht sein müssen. Und insofern hat es sicherlich mit deiner ganzen Krankheitsgeschichte zu tun. Also da bist du ganz schön gebeutelt. Da hätte ja nur eine Krankheit schon gereicht. Ja. Auch eine hätte gereicht, übrigens, dass du hier sitzt als Gast. Ja, das ist so dreifach. Ja, mein lieber Manik. Und trotzdem bist du ja total positiv und stehst voll im Leben und hast Pläne. Also erklär uns doch erstmal, nimm uns mal mit, eine Reise ein bisschen in deine Persönlichkeit. Wie machst du das eigentlich? Wo holst du immer wieder die Energie her, zu sagen, nö, auch diesen Schicksalsschlag werde ich überstehen.
Ja, also ich muss auch sagen, das war nicht immer so, ne? Also gerade in der Anfangszeit im Januar 2020, wo es sich so rapide verschlechtert hat und ein gutes halbes Jahr vor die MS-Diagnose kam. Und dann war ja, darf man auch nicht vergessen, gerade die Welt auch irgendwie im Aufruhr, weil Februar 2020, Corona hat sich irgendwie genährt. Da gerade so Anfang Februar war ich wirklich sehr down. Also ich war nicht irgendwie depressiv oder so, aber weil ich hab mich daran geklammert, irgendwie möglichst meinen Alltag weiterzumachen. Ich bin dann da trotzdem in die Uni marschiert und habe da irgendwie noch die Prüfung noch fertig geschrieben mit Lupe und so. Also das habe ich irgendwie noch alles geschafft und dann standen die Semesterferien an und da war ich wirklich sehr down. Und dann habe ich mich aber wirklich von selbst entschlossen, dass ich gesagt habe, ich brauche psychologische Hilfe und habe dann tatsächlich ganz schnell über meinen Hausarzt einen Psychologen vermittelt bekommen. Also ich hatte nächste Woche dann schon direkt einen Therapieplatz, was natürlich auch ein großes Glück ist, wie ich weiß. Also ich kenne das auch an, dass es sehr lange dauert. Und die Therapie hat mir damals geholfen. Und dass ich dann wirklich, als Corona war und der Lockdown, habe ich viel Zeit gehabt, mich zu reflektieren und irgendwie habe dann gesagt, nee, ich will mich von so einem Schicksal jetzt nicht beuteln lassen. Ich will trotzdem das bestmögliche Leben leben, was ich leben kann. Und habe dann entschlossen halt zu sagen, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und versuche jetzt positiv damit umzugehen. Und ich würde sagen, das ist mir gelungen. Ich habe dann im April 2020 ganz normal, ohne Unterbrechung, mein Studium, obwohl ich war fortgeführt, obwohl ich im Semester davor noch eigentlich perfekt sehen konnte bis zum Schluss, bis in die letzten paar Wochen und dann das neue Semester gestartet habe mit 5% Sehvermögen. Und,
das ist auch Wahnsinn. Und, ja. Das heißt, du kannst keine Bücher lesen zum Beispiel. Du
bist nee, alles am Computer.
Auf die Audiofunktion.
Am Computer, Audiofunktion oder halt sehr groß scrollen. Und da hat mir tatsächlich in dem Fall auch Corona in die Karten gespielt, dass dann auf einmal halt alles online war und alles im Homeoffice und remote. Mhm. Und habe, wie gesagt, mich davon nicht unterkriegen lassen und bin damit dann halt auch offensiv und proaktiv umgegangen. Also ich habe das auch, ich meine, mir sieht man das ja nicht an, wenn ich in irgendeinen Raum reingehe. Ich habe keinen Langstock, keinen Blindenstock, habe keinen blinden Hund und mir sieht man das nicht an, wenn ich vielleicht über die Straße laufe, aber ich habe mich dann auch entschlossen, also beispielsweise, wenn ich beim Bäcker reingehe, sage ich immer proaktiv, entschuldigen Sie, ich bräuchte Ihre Hilfe, ich kann nicht so gut sehen. Als Beispiel, ja. Wird gerne ein belegtes Brötchen, was haben Sie denn da? Ja. Und da bin ich vielleicht auch durch meine etwas eher extrovertierte Art, hat mir dann auch in die Karten gespielt, dass ich da jetzt auch nicht irgendwie Angst habe, Leute anzusprechen. Ja, habe dadurch auch wirklich gemerkt, dass ich eigentlich noch recht viel machen kann, trotz der 5%. Und das hat mir dann auch irgendwie geholfen, habe mich in der Zeit, wie gesagt, sehr viel mit mir selber beschäftigt. Ja, habe da gerade so diese Anfang 2020 bis zum Sommer irgendwie gut genutzt, dass ich mit damit lerne, klarzukommen. Und habe dann ja auch gemerkt, auch in der Uni, dass es irgendwie alles geht. Und klar hat man da immer noch dann, zwischendrin hat man immer Sorgen und Zweifel. Aber auch ein gesunder Mensch hat ja auch mal Sorgen und Zweifel.
Mhm, klar.
Und von daher denke ich, dass ich da ganz gut mit umgehe und umgegangen bin. Ich habe auch den Therapieplatz nach 5 Monaten habe ich auch meinem Psychologen gedankt und habe gesagt, er hat mir sehr viel geholfen, aber ich denke, es gibt jetzt Leute, die seine Hilfe mehr benötigen und habe den dann wieder abgegeben.
Ach, das spricht ja für dich, dass du die psychische Betreuung nicht brauchst. Ja. Das ist wirklich stark. Deine Familie stärkt dich, nehme ich an. Du hast auch eine Freundin, also dein Umfeld, nehme ich an, ist für dich natürlich auch wichtig.
Ja, also damals hatte ich meine Freundin noch nicht, aber meine Familie, also die hat mir wirklich sehr den Rücken gestärkt. Die war von Anfang an immer für mich da, haben natürlich auch alle sehr mitgelitten. Ne? Also wenn man sich diese Geschichte jetzt mal aus der Perspektive von einer Mutter, einem Vater oder einem Bruder irgendwie anhört, dann ist natürlich dort auch das Leid groß. Aber dadurch, dass sie gesehen haben, wie gut ich damit umgehe, habe ich denen, glaube ich, auch sehr gut geholfen. Und wie gesagt, die haben auch immer versucht, irgendwie alles möglich zu machen und haben immer gefragt, irgendwie, sie wollten mir nicht zu viel abnehmen, aber auch irgendwie mich nicht da irgendwie mir nicht helfen. Und haben die eine sehr gute Balance gefunden, also wurde ich von Anfang an unterstützt. Und auch meine Freunde, also die sind auch damals alle sehr gut damit umgegangen. Die haben dann, wie gesagt, vorher hat man sich irgendwo getroffen, dann haben die mich halt dann am Anfang noch zum Beispiel abgeholt. Mittlerweile brauche ich das auch gar nicht mehr, dass mich irgendwo jemand abholt. Aber dann haben wir uns halt am Anfang immer irgendwo getroffen bei mir in der Nähe und die sind damit alle super umgegangen, beziehungsweise haben die auch gesagt, klingt jetzt komisch, aber man merkt es halt immer nicht in vielen Situationen, weil wenn ich, wie gesagt, laufe, sieht man mir das nicht an. Ich laufe vielleicht etwas langsamer manchmal, aber dann hat man das vielleicht mitbekommen im Restaurant, wenn ich die Speisekarte nicht lesen konnte oder sowas. Mhm. Aber na, ein guter Freund liest halt auch einmal schnell vor, was es hier gibt. Und von daher sind meine Freunde und meine Familie damit sehr gut umgegangen. Und mit meiner Freundin bin ich jetzt auch seit 1,5 Jahr zusammen und die hat mich so kennengelernt. Also sprich, dass ich für die ist es von Anfang an normal, dass ihr Freund nur 5% Sehvermögen hat und die ist damit auch super umgegangen. Sagt tatsächlich auch, dass sie es manchmal irgendwie gar nicht mehr, also nicht auf dem Schirm hat, weil ich einfach ja so gut damit umgehe.
Man glaubt es auch im ersten Moment nicht, wie du ja sagst. Also ja. Du hast eben keinen Blindenstock oder dergleichen mehr, brauchst du auch nicht, ne? Also
nee.
Du kannst dich gefahrlos, da ist ja. Auch kein Problem, hier zum Beispiel Stufen zu sehen ja. Oder Bürgersteige, wenn du über die Straße ja. Gehst oder so. Das geht alles.
Geht alles. Also ich möchte nicht sagen, dass ich nicht mal die letzten 4,5 Jahre auch mal gestolpert bin. Sowas passiert vielleicht auch mal, aber ich glaube jetzt, also in den letzten 4,5, 5 Jahren bin ich vielleicht 3, 4 Mal gestolpert, weil ich, wie gesagt, ich gehe sehr bedacht und achtsam durch die Welt. Mhm. Und beispielsweise, wenn ich weiß, da kommt eine Stufe, ne? Also ein bisschen kann man ja auch logisch mitdenken, wenn man weiß, man ist auf einer Straße und dann geht man wieder hoch, dass da eine Stufe kommt, dann gehe ich halt immer auf die Stufe mit einer offenen Sohle halt zu, dass ich dann mich nach vorne hin abrolle quasi, also dann so hochgehe. Und wenn ich eine Treppe runter oder hochgehe, dann halte ich mich halt am Geländer fest, wofür es ja auch dann da ist. Ich merke ja, wie gesagt, was noch alles möglich ist. Ich habe ja auch am Anfang bin ich gar nicht gerne in Gegenden gegangen, wo ich mich nicht gut auskenne. Also beispielsweise in Berlin kenne ich mich recht gut überall so in den westlichen Stadtgebieten aus, aber auch so in den, sag ich mal, Hotspots, also auch so im Rosenthal oder so. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich muss irgendwie nach Marzahn, das hat am Anfang bei mir dann auch irgendwie Unwohlsein ausgelöst. Aber mittlerweile, also wirklich, sage ich immer, das hat alles was mit Vorbereitung und auch mit Mut. Und wie gesagt, man muss halt auch den Mut haben, Leute anzusprechen. Also ich bin ja jetzt heute auch hier nach Potsdam gekommen, es hat 1:10 gedauert von mir aus Berlin, aber ich musste zweimal umsteigen. Ich musste mit der U-Bahn fahren, mit der Regionalbahn und dann noch mit der Tram. Beispielsweise gerade die Tram, da kann ich natürlich vorher nicht lesen, welche Tram da gerade einfährt. Und dann verlasse ich mich halt darauf, dass es die ist, die pünktlich einfährt. Und dann steige ich halt ein und frage sofort jemanden, ob das die richtige Tram ist. Ja, dadurch, dass die Menschen halt immer irgendwie meistens, wenn man sie abrupt fragt, erstmal die Wahrheit sagen, habe ich da eigentlich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ja, du bist sehr kommunikativ, das stimmt, und auch sympathisch, also gehst du auf die Menschen zu, das ist alles natürlich ein Trumpf für dich. Du hast gerade gesagt, alles ist möglich. Was ist denn für dich noch möglich? Was treibt dich an? Was willst du machen? Du hast ja jetzt, wie gesagt, ein bisschen deine berufliche Perspektive gewechselt. Du möchtest jetzt in die Gesundheitsbranche einsteigen. Was planst du denn?
Also ja, genau. Ich bin mit meinem Studium fertig gewesen im Oktober 21, auch in Regel.
BWL, ne?
Genau, BWL, auch in Regelstudienzeit, wie gesagt. Nicht irgendwie länger studiert, trotz der Erkrankung.
Ja, schon mal Applaus.
Und habe dann durch mein persönliches Schicksal, habe ich einen Weg in die Gesundheitsbranche gefunden. Ich habe vorher ein Praktikum gemacht in Hamburg bei einem Pharmaunternehmen und danach für 2 Jahre bei einer Beratung gearbeitet für Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Dort konnte ich natürlich auch mal eine tolle Perspektive mit einbringen, weil ich die Patientenperspektive einfach besser kenne als selber Patient und konnte da immer einen sehr guten Mehrwert mit einbringen in die ganzen Projekte. Am Computer, wie gesagt, kann ich eigentlich fast alles machen, wie jemand, der nicht erkrankt ist. Also ich würde sagen, vielleicht wäre ich schlecht eingesetzt, wenn ich irgendwas designen soll, weil ich da einfach nicht das gute Auge habe für, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt habe ich für 13 Monate bei einem Unternehmen gearbeitet, was digitale Gesundheitsprodukte herstellt, also Apps für seltene Erkrankungen. Es war auch eine tolle Erfahrung, ist leider nicht so gut gelaufen, dass ich aus betrieblichen Gründen, also weil die Firma leider nicht so gut gewirtschaftet hat, jetzt gekündigt wurde zum 31.10. Bin jetzt gerade aktuell auf Jobsuche nach einem neuen Job in der Gesundheitsbranche, aber bringe halt auch meine persönlichen Projekte jetzt gerade wieder voran. Also ich habe unter anderem ein Buch geschrieben, was mir auch sehr bei meiner Verarbeitung meiner Erkrankung geholfen hat, aber ich glaube auch jedem, der, egal ob erkrankt oder nicht, und aber halt irgendwie mal mit dem Leben hadert und vielleicht ein bisschen positiv Input braucht, helfen könnte. Und das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Da befinde ich mich gerade mit einer sehr, sehr lieben Literaturagentin zusammen in der Vermarktung, in der Erstellung für ein Exposé und halt die Ansprache an Verlage. Ja, was ich halt gerne mir perspektivisch vorstellen könnte, ist sowohl das Buch zu veröffentlichen, aber auch vielleicht durch kleine Vorträge, durch so Keynote-Speaking, dort halt Menschen zu helfen, sowohl Menschen, die erkrankt sind, die eine Behinderung auch haben wie ich, aber auch die halt wirklich gar keine Berührungspunkte damit haben, so ein bisschen dafür zu sensibilisieren und aufmerksam darauf zu machen. Und das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass ich perspektivisch mich mehr in diese Richtung auch noch bewege.
Ja, also das würde natürlich hervorragend passen. Da hat das Schicksal dich dann in eine Branche natürlich jetzt gebracht, auf die du vorher wahrscheinlich nicht so gekommen wärst. Da kannst du natürlich auch dich maximal einsetzen und auch möglicherweise anderen Menschen helfen. Also das klingt sehr gut, weil du sicherlich auch in der Vermarktung da deinen Platz finden könntest, auch mit dem Hintergrund deines Studiums, ne? Da an andere Menschen rantrittst.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Dann bist du auch in der Selbsthilfe aktiv? Ich meine, ihr seid ja so wenig seltene Erkrankungen, ist klar, da macht es kaum Sinn, sich zu treffen. In Berlin sagtest du, gibt es eine?
Ja, also
den du zumindest kennst. Ja. Aber ihr trefft euch online dann, ne?
Genau, also tatsächlich, es gibt den Lohn Deutschland e.V., es gibt auch den ProRetina e.V., das ist der größte Verein für Menschen mit Augenerkrankungen. Und über den Lohn Deutschland e.V. habe ich schon einigen, frisch erkrankten jungen Männern auch, die wirklich das exakt selbe wie ich durchgemacht haben, die wurden dann auch, als sie erste Symptome hatten, dann wurden die erstmal auf MS getestet, dann halt bei allen von denen negativ. Ich hatte jetzt das Pech, dass ich noch schon MS dazu hatte, aber dann wurden die auf dem Hirntumor getestet, weil man wusste nicht, wo es herkommt. Die meisten Ärzte kennen halt die Erkrankung auch nicht. Und dann halt, ja, wurde ihr Sehvermögen schlechter, konnten die auch nicht mehr Auto fahren, mussten die sich auch umstellen, die waren gerade in der Ausbildung oder im Studium. Und da habe ich schon mit einigen Jungen ja, reden dürfen und denen halt dann irgendwie gezeigt, dass es dennoch eine Perspektive gibt. Meine Mutter ist auch in dem Verein aktiv, die spricht dann auch oft mit Müttern von Neudiagnostizierten. Ja, das ist, hilft, also gibt einem sowohl selber was, wenn man natürlich merkt, man kann Leuten helfen, weil ja, das einem, wie gesagt, auch irgendwie ein gutes Gefühl gibt, aber man freut sich natürlich auch, wenn man jemandem geholfen hat und merkt, das ist nach so einem anderthalbstündigen Gespräch, also die dauern dann manchmal wirklich lange und ich bin dann, sage, gib dir nochmal meine Nummer, die können mir dann auch per WhatsApp schreiben und manchmal sind es so kleine Fragen, wie beispielsweise Schwerbehindertenausweis. Also da muss ich ja wahrscheinlich hier, jeder der Zuhörer, die kennen sich ja wahrscheinlich auch damit aus, da ist ja auch immer ein Thema für sich. Und wenn es so kleine Fragen sind, dann bin ich auch immer dann erreichbar für diejenigen, ja, weil ich ja selber vor denselben Herausforderungen stand. Und ich finde, wenn man selber was durchgemacht hat und helfen kann, dann ist es eigentlich eine Pflicht, auch zu helfen.
Das ist natürlich ein toller Ansatz, den du da hast. Niemand versteht den anderen besser als der, der es im Grunde auch schon durch hat. Ne? Das ist ganz klar. Und du kannst da auf Augenhöhe, also wie so eine Peer-Beratung quasi, natürlich den Menschen ein bisschen Mut geben. Also da hast du einiges vor. Wie sieht es beruflich aus? Also stehst du da so in der Perspektive, dass du bald da irgendwie auch immer einen Job finden wirst? Oder wie sind da so deine nächsten Schritte?
Also ich hatte tatsächlich letzte Woche meiner Meinung nach sehr gutes Vorstellungsgespräch. Dort soll ich jetzt bis Anfang Dezember Bescheid bekommen. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch, da freue ich mich auch sehr drauf. Sind beides sehr spannende Jobs.
Bei der Pharma oder wo?
Nee, einmal in der Charité in Berlin und einmal beim Vivantes Klinikum in Berlin.
Ah ja, beides also die Richtung würde es
Klinik, gehen. Genau. Beides Rollen im Projektmanagement, weil ich bin ja recht gut auch so Projekte anzugehen, zu realisieren, Projektplanung und Umsetzung. Und
sind es Projekte, die in dein Krankheitsbild gehen? Oder
nee, dann eher allgemeiner, also auch so Klinikmanagement. Mhm. Aber das würde mich auch sehr interessieren und deswegen hoffe ich dort, dass ich dort in der Richtung jetzt auch was finde. Ich versuche mir dabei jetzt keinen Druck zu machen, aber natürlich ist auch so ein Bewerbungsprozess ein ganz anderer, wenn man natürlich ein Mensch mit Behinderung ist, wenn man zum einen immer gefragt wird und es angeben muss. Man darf es ja nicht verschweigen, beziehungsweise hat es ja auch Vorteile manchmal, wenn man es angibt. Aber es gibt ja auch einen Unterschied zwischen ja, ich bin behindert und ja, ich habe eine deutliche Behinderung, weil ich muss dann immer proaktiv ansprechen, dass ich halt eine sehr dolle Einschränkung habe mit 5% Sehvermögen und ich zum Beispiel, wenn ich arbeiten möchte, brauche ich meine Hilfsmittel, wie beispielsweise, das war bei meinem letzten meinen Arbeitgebern gar kein Problem, brauche ich ein MacBook zum Arbeiten, weil Mac einfach alle Bedienungshilfen für Menschen hat, die sehbehindert oder blind sind. Das ist, sagen einem auch die ganzen Verbände. Mac ist das Beste, was man haben kann, wenn man eine Augenerkrankung hat. Und natürlich muss man da natürlich offener mit umgehen und Sonderwünsche, sage ich mal, stellen. Aber deswegen auch das Thema Inklusion finde ich sehr wichtig, dass halt Menschen mit Behinderung auch in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft inkludiert werden und denen halt alle Barrieren wirklich abgenommen werden, damit sie ihren Job bestmöglich machen können.
Da wollte ich auch gerade dich nochmal befragen, wie da deine Erfahrungen sind. Das ist ein großes Thema, haben wir auch natürlich schon thematisiert. Inklusion, hast du mehrheitlich positive Rückmeldungen bekommen aus der Gesellschaft, wenn du mit deiner Behinderung offen umgehst oder auch mal negative? Wie ist da so deine Erfahrung?
Grundsätzlich positiv, weil ich, wie gesagt, damit offen umgehe. Jetzt zum Beispiel im Beruflichen, da ist es immer im ersten Moment so, da müssen wir schauen, wie wir das dann umsetzen. Müssen wir nochmal mit der Personalabteilung sprechen und gucken, weil wir eigentlich im Unternehmen beispielsweise mit Dell arbeiten und nicht mit Mac, ob das irgendwie ein Problem ist. Da denke ich immer, naja, ihr seid so ein großer Konzern wie jetzt die Charité oder halt auch staatlich, ne? Das steckt ja das Land Berlin hinter. Das sollte jetzt eigentlich nicht einen Differenzbetrag von vielleicht 1.000 Euro für einen Laptop irgendwie eine Rolle spielen. Und da kenne ich ja auch andere Beispiele von ein guter Freund von mir sitzt im Rollstuhl, der hat spinale Muskelatrophie. Ja, der hat auch immer wieder, muss sich da viel anhören. Aber so in der Gesellschaft im Leben, wenn ich das proaktiv anspreche, habe ich da immer, also überwiegend positive Erfahrungen gehabt. Manchmal haben Leute mir nicht geglaubt tatsächlich, wenn ich denen das gesagt habe, dass ich nicht gut sehe, weil die dachten so, ja, du hast ja keinen Blindenstock oder so. Und dann haben die gesagt so nach dem Motto, lauf weiter. Das kam aber, glaube ich, auch nur 3-4 Mal vor. Ja, sonst immer sehr positive Reaktionen. Also wie gesagt, ich habe mein Praktikum am Ende vom Studium habe ich in Hamburg gemacht. Ich meine, ich habe da auch dann alleine einfach in Hamburg gewohnt und da hatte ich 1,5 Jahre erst diese Augenerkrankung. Jetzt fragt man sich zum Beispiel, wie jemand, der 5% nur sieht, durch so einen Supermarkt oder so geht. Aber da habe ich mir dann gleich am Anfang und vielleicht, das würden sich leider andere nicht trauen, aber kann ich jedem nur raten, seid mutig. Da habe ich nett gefragt, ob mir vielleicht der Filialleiter oder der stellvertretende Filialleiter kommen könnte und habe mich einmal so durch den Markt führen lassen, damit ich weiß, wo was ist. Und dann hatte ich das mehr oder weniger irgendwie drauf, dass ich wusste, wo ich hier was finde. Und wenn ich es nicht gefunden habe, habe ich gefragt.
Ja, das ist wirklich bei dir Wahnsinn. Das finde ich auch ganz toll, wie du das machst und damit umgehst.
Genau, ja. Und da habe ich immer positive Reaktionen bekommen. Ja. Und
da ist wichtig, dass du wirklich darüber redest, anderen Mut machst. Das machen wir natürlich hier auch mit dieser Folge in unserem Podcast. Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deinem Buchprojekt, dass du das auf den Markt bringst. Und ist ansonsten auch noch geplant, dass du vielleicht Social-Media-mäßig dich auf so einem Kanal vielleicht ein bisschen, ja, insofern immer wieder vortust, dass du auch anderen da Tipps gibst oder aus deinem Leben berichtest, Erfahrungen weitergibst. Willst du das auch noch weiter voranbringen?
Ja, genau. Das hatte ich schon mal gemacht, tatsächlich vor ja auch gut knapp 3 Jahren. Da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, dass so die Allgemeinheit also das unterstützt, aber so dieses Erkrankungsthema, Krankheiten sind ja auch ein Thema, was für manche Menschen einfach so ein Tabuthema sind, weil man sich nicht mit diesen negativen Themen beschäftigen möchte. Jetzt,
wenn man aber davon mal abgesehen, hast du es vor? Ich meine, wenn du es vorhast, kannst du es umsetzen. Ja, heutzutage kann man ganz schnell einen Kanal auch aufziehen.
Ja, genau, so im Rahmen dieses Projekts ist mit dem Buch und auch möchte ich das auf jeden Fall wieder mehr angehen. Und auch auf LinkedIn schreibe ich auch tatsächlich recht viel über die Erkrankung und mein Umgang damit und Arbeiten mit Behinderungen. Und deswegen will ich das auch nochmal intensivieren.
Ja. Was heißt schreiben? Also du diktierst es? Also da
sitzt an der Tastatur kann ich.
Brauchst du da Blindenschrift oder kannst du?
Nee, ganz normal. Also ich
kann 10%
sehen. 10 Fingern schreiben und dann lasse ich es mir am Ende immer nochmal vorlesen. Habe ich mein Ohr, was ich, sag ich mal, ein gutes Gehör hat und horche dann hin, ob irgendwas vielleicht, ob ich mich vertippt habe irgendwo. Da übrigens auch KI, ne? Kann ich den Text nehmen, einfügen, korrigiere den auf Rechtschreibfehler. Danach ist der Text dann auch teilweise einfach nochmal geschärfter heutzutage.
Das ist so ein echt praktisch und ja. Da geht die, wir sind ja erst am Anfang der Entwicklung. Also das wird dir auch, wie du immer gerne sagst, in die Karten spielen. Ja. In jedem Fall. Aber du machst mit deinen 5% deutlich mehr als manche mit ihren 100, muss man wirklich mal sagen. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Danke, dass du bei uns warst, Malik. Alles Gute für deine Projekte, für deinen weiteren beruflichen Lebensweg. Was wäre jetzt so dein größter Wunsch, den du hättest, wenn du einen äußern dürftest ans Universum?
Oh, ans Universum. Also, ja, Gesundheit. Also, dass es nicht nochmal irgendwie schlechter wird. Und wenn ich mir natürlich was komplett wünschen könnte, wäre es, obwohl ich gut damit umgehe, dass sich natürlich mein Sehvermögen nochmal verbessert. Weil, wie gesagt, ich lebe sehr gut damit. Aber wenn es da irgendwie einen Weg irgendwann gibt, würde ich mich natürlich mehr als freuen, nochmal wieder im Leben mehr sehen zu können. Aber wie gesagt, ich mache das nicht davon abhängig. Ich habe trotzdem ein schönes und erfülltes Leben und komme gut damit klar.
Das wünschen wir dir auch alles. Danke nochmal für den Besuch. Wirklich ein ganz positives Beispiel und daran sollten wir alle auch denken, wenn es uns mal schlecht geht, denn das passiert jedem von uns und dann muss man sich immer wieder auch vergegenwärtigen, wie gut man es dann immer noch hat und auch dankbar sein, so wie Malik das auch ist und deshalb ist er halt, wie gesagt, ein ganz positives Beispiel hier auch aus der Selbsthilfe. Das war unsere Folge, diesmal zu der seltenen Erkrankung LHON und wie Malik in diesem Fall aus Berlin damit umgeht und das war die letzte Folge im Kalenderjahr 2024. Dann wünschen wir euch schon mal gute Feiertage, kommt gut rein und wir hören uns dann Anfang Januar wieder und dann schreiben wir schon das Jahr 2025. Tschüss und bis bald, sagt Oliver Geldener.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.